Der Predigttext für heute steht in Epheser 5, die Verse 1 bis 3, 21, 25 bis 27 und 31 bis 32. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihr treten kann. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbünden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist.
Guten Morgen. Wir starten heute in unserer neuen Predigtserie zwischen Traum und Wirklichkeit, Partnerschaft, Liebe, Sex und Gott. Und in den nächsten 6 Wochen werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, was uns alle betrifft, mit dem Thema Beziehungen. Aber das Thema Beziehungen betrifft uns alle irgendwie auch ganz unterschiedlich. Und wir werden der Frage nachgehen, ob und wenn ja, was Gott mit unseren Beziehungen zu tun hat, mit Partnerschaft, mit Ehe, mit Single-Sein, mit Liebe, mit Sex. Und je mehr ich mich in den letzten Wochen mit diesem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich mir die Frage gestellt, wie soll das eigentlich alles gehen? Wie wollen wir es schaffen, unserer Unterschiedlichkeit, unserer Verschiedenheit hier eigentlich irgendwie gerecht zu werden? Unseren unterschiedlichen Erfahrungen, unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten, unseren unterschiedlichen Meinungen, wie können wir dem gerecht werden? Hier sitzen Männer und Frauen in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen. Ältere, jüngere, frisch verliebt oder frisch getrennt, glücklich verheiratet und unglücklich verheiratet, zufriedene Singles und unglückliche Singles, glücklich getrennt oder allgemein meistens unglücklich. Und je mehr mir diese Komplexität bewusst geworden ist, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gedacht, wie gut, dass es Gottes Wort gibt. Und ich war gespannt, was Gott in seinem Wort in der Bibel zu sagen hat, von der die Bibel selbst sagt, dass es für alle Menschen nützlich und hilfreich ist, was sie sagt, weil es die Wahrheit ist. Und als ich diesen Gedanken zu Ende gedacht habe, war mir klar, auch darüber denken wir ja schon wieder völlig unterschiedlich. Da sind die einen, die Gottes Wort ernst nehmen wollen. Da sind die anderen, die es vielleicht zu ernst nehmen. Vielleicht würden es manche gerne ernst nehmen, wenn sie denn besser Bescheid wüssten, was Gottes Wort denn sagt. Andere meinen es zu kennen und kommen genau deshalb zu dem Schluss, das ist doch alles Quatsch. Manche sind offen für das, was die Bibel über Sex sagt, weil sie offen sind für alles, was über Sex gesagt wird. Andere warten nur darauf, dass ich irgendwas sage, was ein absolutes No-Go ist. Und ich bin auf die Mails gespannt. Manche sagen, was? Die Bibel sagt was zu Sex und zu Partnerschaft und zu Ehe? Das ist ja cool. Andere sagen, darüber spricht man nicht und schon gar nicht in der Kirche. Und ich möchte heute einfach nur versuchen, erstmal eine Grundlage zu legen, auf der wir dann in den nächsten Wochen bei den unterschiedlichen Themen weiterdenken wollen. Hier im Gottesdienst und hoffentlich auch in den Kleingruppen intensiv nachdenken, intensiv ringen, miteinander reden. Nachher beim Kaffee, vielleicht später irgendwo beim gemeinsamen Essen mit Freunden. Ich glaube, dass das Thema Beziehung so wichtig ist, dass es gut ist, darum zu ringen und hinzugucken und zu diskutieren und abzuwägen und es gemeinsam vielleicht auch neue Perspektiven zu bekommen, keine Ahnung. Und deswegen möchte ich heute eigentlich nur eine einzige Frage angucken. Hat Gott irgendetwas mit unseren Beziehungen zu tun? Hat Gott irgendwas mit unseren Beziehungen zu tun und falls ja, was? Und dazu würde ich mir gerne mit euch zusammen diesen Text anschauen, der am Ende des Briefes steht, den der Apostel Paulus an die Kirche in Ephesus geschrieben hat, ungefähr im Jahr 60 nach Christus. Und egal, wo du dich eben in den Aufzählungen vielleicht wiedergefunden hast, was deine Situation gerade ist, ich möchte uns alle herausfordern. Eigentlich ja meistens, aber jetzt ganz besonders für heute und für die nächsten Wochen. Uns herausfordern, uns bewusst mal auf die Annahme einzulassen. Es gibt einen Gott und er hat nur die besten Absichten für unser Leben. Es gibt einen Gott, annehmen, und das beinhaltet, er hat nur die besten Absichten für unser Leben. Und bei all dem, was ich sagen werde, gehe ich davon aus. Das ist meine Grundannahme. Das ist sowohl meine Überzeugung als auch meine Erfahrung. Gott, der Schöpfer, weiß, wie die Welt funktioniert. Und er weiß, wie unser Leben funktioniert. Und er weiß genau, was wir brauchen. Und mit der Annahme, dass er nur das Beste für uns will, können wir es uns nicht erlauben, nicht mal zu hören, was er zu sagen hat. Ich sage das, um uns allen, glaube ich, eine Menge Frust zu ersparen, weil von einer anderen Annahme ausgehend werden wir nie zu den gleichen Ergebnissen kommen. Und vieles von dem, was ich sage, und viel wichtiger ist, das, was die Bibel sagt, das wird bei einer anderen Annahme keinen Sinn machen. Wir müssen nicht alle in allem übereinstimmen, aber wir sollten uns fairerweise mal ehrlich mit Gottes Ansatz auseinandersetzen. Und das möchte ich versuchen, in dem Wissen, dass uns manches davon nicht auf Anhieb gefallen wird. Da schließe ich mich voll ein, weil es uns herausfordert. Weil es uns an manchen Punkten auch hinterfragt. Lass mich mal zu der eigentlichen Frage kommen. Was hat Gott mit unseren Beziehungen zu tun? Er, 43, sie, 47, seit fast 22 Jahren verheiratet, 4 Kinder, prinzipiell super glücklich. Was hat Gott damit zu tun? Wolke 7. Oder realistischerweise lieber Wolke 4. Was hat Gott damit zu tun? Sie, unglücklich verheiratet. Was hat Gott damit zu tun? Er, Single, glücklich, total zufrieden. Was etwas nervt, sind die mitleidigen Blicke der anderen und die Kommentare. Was, immer noch alleine? Sind da Ansprüche zu hoch? Was hat Gott damit zu tun? Sie, frisch getrennt, verletzt, total verunsichert, keine Ahnung, wie sie das alleine schaffen soll, aber auch keine Ahnung, wie sie jemals wieder jemandem vertrauen soll. Was hat Gott damit zu tun? Er, im Bett ständig am Vergleichen, weil ihm die Bilder von den Verflossenen immer wieder durch den Kopf gehen. Was hat Gott damit zu tun? Es war einmal Intimität und Leidenschaft im Ehebett. Was hat Gott damit zu tun? Und ich glaube, es gibt zwei große Meinungen. Die erste Meinung, gar nichts hat Gott damit zu tun. Gott ist doch der, der einfach nur alles, was Spaß macht, verbietet. Der total prüde ist in seiner Einstellung und völlig weit weg von jeder Realität. Und eine zweite große Meinung ist, mit Gott nicht viel. Gott und mein Glaube und mein Alltag, die haben einfach nichts miteinander zu tun. Meine Spiritualität und meine Sexualität, die kennen sich nicht. Und ich fand es interessant, beim Durchforschen der Bibel, bei den Vorbereitungen, ich habe nicht einen einzigen Bibeltext gefunden, der irgendwie negativ oder abwertend über Partnerschaft, Liebe, Sex und Beziehungen spricht. Nicht einen einzigen. Gott erwähnt an manchen Stellen schon ziemlich deutlich, dass es einen falschen Rahmen und falsche Umstände für das alles geben kann. Aber grundsätzlich haben Gott und das Thema Beziehungen eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis. Und in den Briefen von Paulus, er hat mehrere geschrieben, viele davon finden sich im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel, da sieht man, dass auch er aus seiner Perspektive als glücklicher und zufriedener Single, der er war, sagt, das ist nicht nur Beziehung, ist nicht nur ein Thema für irgendwelche Freaks, die da weiterkommen wollen, sondern in einigen von seinen Briefen an eine Kirche spricht er besonders die Menschen an, die ganz neu in ihrer Beziehung zu Gott sind, ganz am Anfang. Und auch die, die noch auf der Suche sind, gibt es überhaupt Gott? Stimmt diese Annahme, es gibt einen Gott und er meint es gut mit meinem Leben? Ganz am Anfang schreibt er in diesen Briefen, das ist ein Thema, was gleich irgendwie im Bewusstsein sein soll. Es ist also keine Nebensache und keine reine Privatsache, nicht nur was für Freaks, es ist so wichtig, dass es fast überall vorkommt in seinen Briefen. Und Paulus erklärt, wie Glaube an Gott, also eine Beziehung zu Gott, verändernde und erneuernde Auswirkungen auf sämtliche menschlichen Beziehungen haben können. Und das Erste, was mir aufgefallen ist in diesem Text hier, Egoismus scheint der größte Feind von Beziehungen zu sein. In einem Atemzug erwähnt Paulus hier sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit jeder Art und Habgier. Alles Dinge, bei denen es mehr um mich und meine Bedürfnisse geht, als um mein Gegenüber und andere. Sex, Macht und Geld falsch eingesetzt, nämlich ausschließlich zum eigenen Vorteil, sind garantierte Beziehungskiller. Das sagt nicht aus, dass Sex, Macht und Geld was Schlechtes sind, aber falsch eingesetzt. Und um zu zeigen, dass es ihm nicht nur um seine eigene Meinung geht, schlägt Paulus hier 60 nach Christus den Bogen ganz zurück bis zur Schöpfung, indem er einen Vers aus dem ersten Buch Mose ganz vom Anfang der Bibel zitiert. Und alle Juden kannten ihn, alle in dieser Gemeinde, die diesen Brief gelesen haben, die kannten das, was er gesagt hat, oder die meisten. Und dieser Vers beschreibt die Umstände vor dem Sündenfall, also bevor Egoismus überhaupt existiert hat. Und diesen Vers hört man noch heute, also 60 nach Christus hat er es geschrieben, er schlägt zurück bis zur Schöpfung und noch heute hört man diesen Vers fast auf jeder Hochzeit. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Und dann sagt Paulus, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis, ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Was macht Paulus hier? Er sagt, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, so wie Gott sie sich gedacht hat, in Ergänzung zueinander und diesem festen Rahmen der Ehe, ein Bild für das Verhältnis sind zwischen Gott und Jesus und der Gemeinde. Die Ehe ist ein Hinweis darauf, wie Jesus seine Gemeinde, uns, liebt. Und Paulus zitiert hier aus der Schöpfung und er stellt die Verbindung her, mit der er sagen will, die Ehebeziehung ist Absicht. Sie ist ein Bild dafür, wie Gott uns liebt. Die Ehebeziehung ist genauso von Gott designt, dass sie ein Hinweis auf etwas Größeres ist. Und Egoismus ist der Killer. Das ist der erste Hinweis, auf den werden wir noch später noch eingehen. Und ich würde gerne noch kurz am Anfang der Bibel bleiben. Dort gibt es nämlich noch einen zweiten wichtigen Hinweis. Da heißt es, Gott schuf den Menschen als Ebenbild. Gott schuf sie als Mann und Frau. Hier steht, Menschen sind Ebenbilder Gottes, als Ebenbilder Gottes geschaffen, und zwar als Ebenbilder eines Gottes, der in ewiger und perfekter Beziehung und in absolut intakter Gemeinschaft miteinander zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist existiert. Das ist ein Wahnsinnsanspruch. Was bedeutet das? Jeder von euch kennt einen Katalog oder eBay-Kleinanzeigen. Und ein Bild, was man dort sieht, weist auf etwas Größeres hin. Das Bild zeigt mir, es gibt eine real existierende, was auch immer, das, was ich auf dem Bild sehe, etwas Größeres. Links von meinem Computer auf einem Regalbrett steht ein ganz tolles Bild, einmal von meiner Familie und von meiner Frau mit so einem Knutschmund. So. Und wenn ich dieses Bild sehe, dann erinnert mich das an die Wirklichkeit, dass es da einen Menschen gibt, der mich liebt und den ich liebe. Dieses Bild zeigt mir etwas von der realen Schönheit davon, wie Nata ist. Und genau das sehen wir hier mit der Ebenbildlichkeit. Menschen zeigen uns auf eine gewisse Art, wie Gott ist. Und eine Ehe, also die Beziehung zwischen zwei Ebenbildern, die sich ergänzen, zeigt auf eine ganz spezielle Art und Weise, wie Gott ist und wie Gott liebt. Das Kleinere weist auf das Größere hin. Unsere Persönlichkeit ist ein Bild davon, dass es einen persönlichen Gott gibt. Unser Wollen, unser Denken, unser Handeln, unsere Entscheidungen sind ein Bild davon, dass es einen perfekten Gott gibt. Und ein ganz wichtiger Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes sind eben auch unsere Beziehungen. Wir sind als Bilder Gottes geschaffen, als Mann und Frau in Unterschiedlichkeit und in Ergänzung, dass wir soziale Wesen sind. Dass wir in Beziehung leben, ist ein Ausdruck unserer Ebenbildlichkeit Gottes und spiegelt etwas von seinem Wesen wider, von dieser größeren Realität. Unsere Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität als Mann und als Frau, unsere Fähigkeit, eine intime Beziehung, eine Einheit mit einer anderen Person eingehen, leben und ausdrücken zu können, ist ein Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Es spiegelt Gott wider. Nicht falsch verstehen, die Bibel beschreibt uns Gott nicht als körperlich oder sexuell, aber unsere Sexualität und unsere Körperlichkeit drücken etwas von seinem Wesen, von seiner Liebe, von seiner Hingabe, von seiner Zuverlässigkeit, von der Tiefe seiner Beziehung aus. Das ist der zweite Hinweis. Unsere Beziehungen scheinen etwas von Gott zu zeigen, weil wir seine Ebenbilder sind. Und der dritte Hinweis, die ganze Bibel zeigt uns, wie Gott alle menschlichen Beziehungen als Bild für seine Liebe benutzt. Psalm 103, dort heißt es, wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat Gott Erbarmen mit denen, die ihn lieben. Jesaja 66, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. In Johannes 15 bezeichnet Jesus die, die an ihn glauben, als seine Freunde. Und häufig benutzt er das Bild von einem Bräutigam und einer Braut. alle engen Beziehungen, in denen wir leben, Vater, Mutter, Kinder, Familie, Liebesbeziehung, benutzt Gott, um seine Beziehung zu uns zu beschreiben. Und ich habe gemerkt, an dieser Stelle hatte ich jahrelang einen Denkfehler. Ich habe immer gedacht, da ist Gott und sein Anliegen ist es, uns zu erklären, wie sehr er uns liebt. Und während Gott überlegt, wie er das machen kann, uns zu erklären, wie sehr er uns liebt, schaut er sich unser Leben an, auf der Suche nach Bildern, mit denen er das veranschaulichen kann. Und dann sieht er, wow, ein Vater und ein Sohn, die gehen toll miteinander um. Das wäre doch ein tolles Bild, um zu veranschaulichen, wie sehr ich sie liebe. Oder eine Mutter und die Kinder. Oder eine Braut und ein Bräutigam. Wie gut, dass es das alles bei den Menschen gibt, das kann ich gut gebrauchen, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Und dann ist mir aufgefallen, das ist eigentlich komplett umgedreht. Gott muss nicht in unserem Leben nach Bildern suchen, um seine Liebe zu veranschaulichen. In dem Moment, in dem ich glaube, dass Gott der Schöpfer ist, der sämtliches Leben mit allen Facetten und allen Nuancen erschaffen hat, wird klar, dass er alle Beziehungen erschaffen hat, damit wir ihn erkennen. Es gibt die Beziehungen, damit wir Gott erkennen und nicht umgekehrt. Es gibt Freundschaft, es gibt Ehe, es gibt Liebe, es gibt Beziehung, es gibt Familie, damit wir verstehen können, was Gott sagt. Es gibt Freundschaft, sagt Gott, weil ich euer Freund bin. Eure Freundschaften sind ein Bild für mich. Es gibt Eltern, weil ich der perfekte Papa und perfekte Mama, perfekte Eltern für euch bin. Eltern sein ist ein Bild für mich und nicht Gott ist auf der Suche, was veranschaulicht das? Es gibt Beziehungen, es gibt Ehen, es gibt Hingabe, es gibt Leidenschaft für den Ehepartner und es gibt Sex und es gibt Zufriedenheit ohne Sex, damit wir verstehen, wie groß Gottes Hingabe an uns Menschen ist, wenn er sagt, ich bin euer Bräutigam, ich liebe euch. In der Bibel heißt es, die ganze Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Unsere Beziehungen weisen auf den wahren Vater, die wahre Mutter, den wahren Liebhaber hin, den wahren Ehepartner. Das ist ein Bild für was Größeres. Und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, unsere Beziehungen und Gott gehören absolut zusammen. Unsere Beziehungen, unsere Sexualität, unsere Spiritualität, das gehört zusammen. Es gibt diese Verbindung und Gott hat etwas damit zu tun. Wenn Gott perfekt ist, dann weisen die guten Beziehungen, die gesunden Beziehungen auf Gott hin. Und deswegen sind ihm Beziehungen auch so wichtig. Und deswegen sagt er auch an einigen Stellen so viel zu dem Rahmen, in dem diese Beziehungen stattfinden sollen. Und wenn er der ist, auf den alle intakten Beziehungen hinweisen, dann ist er auch der, der uns zeigen kann, wie diese Beziehungen gelingen können. Dann können wir bei ihm lernen, bessere Freunde, bessere Eltern, bessere und intimere Liebhaber zu sein, zufriedener mit der Situation, in der wir gerade sind. Und wenn wir dieses große Bild von Gottes Liebe als Vater, Mutter, Freund, Partner sehen und davon lernen können, dann sind seine Gedanken über Beziehungen, über Partnerschaft, über Ehe, über Single-Sein, über Sexualität auf einmal nicht mehr prüde und einengend, sondern befreiend und wunderschön. Weil er die besten Absichten für unser Leben hat. Sie sind genau das, was wir brauchen, damit unsere Beziehungen aufblühen und heil werden. Und das ist es, was Paulus hier meint, wenn er sagt, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Allein in den letzten 50 Jahren hat sich die Vorstellung über Ehe und Sexualität und Beziehungen derart verändert. Die Vorbilder haben sich derart verändert, Es hat eine totale Umkehrung stattgefunden, wo es jahrhundertelang christliche Werte waren, die Auswirkungen hatten auf Beziehungen. Das war absolut. Gott war absolut. Und dann relativ, das hatte Auswirkungen auf die Beziehungen, ist es heute genau umgekehrt. Beziehung ist absolut und Gott ist relativ unwichtig und relativ unbedeutend und hat relativ wenig mit zu tun. Und wir werden geprägt von unserer Kultur und von Bildern und von Filmen und vom Internet. Und statt Klarheit bringt das, glaube ich, eher Verwirrung. Und diese Verwirrung führt wiederum dazu, dass sich die gesellschaftlichen Ansichten zu Liebe, Ehe, Sex und Beziehung ständig wandeln und immer weiter verändern. Und dabei wird es immer wieder Ansichten geben, die sind zwar so weit verbreitet, aber davon noch nicht automatisch auch richtig, sondern eigentlich schaden sie unserer Beziehung. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden in der FAZ von einem Autor Markus Günther unter dem Titel Liebe als Ersatzreligion. Und ich habe euch Auszüge davon auf Seite 6 im Programmheft abgedruckt. Markus Günther schreibt dort, nichts und niemand, kein Gott, kein Himmel überstrahlt unsere Gegenwart so stark wie der Mythos dieser Liebe. Er ist der Leitstern unserer Zeit, der angeblichen Vielfalt der Lebensstile, dem immer wieder behaupteten Individualismus, steht ein global uniformierter Lebensentwurf gegenüber. Der Weg zum Glück ist die leidenschaftliche Zweisamkeit. Das einzige Ziel des Lebens ist es, Mr. oder Mrs. Right zu finden und dann wird alles gut. Und wenn nicht, fängt einfach alles nochmal von vorne an, auch gut. Denn der Mythos Liebe erfüllt ausnahmslos alle Kriterien einer Pseudoreligion. Diese höhere Macht verlangt Unterwerfung und verspricht im Gegenzug Erlösung und Heil. Sie duldet keine anderen Götter, verspricht den Himmel und droht mit der Hölle des Alleinseins. Die höchsten Feiertage dieser Religion heißen Valentinstag, Hochzeitstag, Geburtstag. Wer sie nicht angemessen würdigt, wird mit Liebesentzug bestraft. Die Grundgebete, ich liebe dich, du bist mein Ein und Alles, ich bin total verrückt nach dir. Die Sakramente, Zungenküsse und Sex. Das sakrale Erkennungszeichen, ein rotes Herz. Die Ikonen, Fotos von uns. Der Altar, der Ort der Erlösung, das Bett. Die Hymnen, unsere Songs. Die Heilige Schrift, unsere Liebesbriefe. Und außerdem jedes herzerweichende Zitat, das dem Gott Liebe huldigt. Vom kleinen Prinzen über Elton John bis zum Apostel Paulus. Und dann fragt er, will jemand ernsthaft bestreiten, dass die große romantische Liebe das ultimative Heilsversprechen der Gegenwart ist? Ich fand es sehr interessant, dass hier ein Autor, der meines Wissens keine persönliche Beziehung zu Gott hat, kein Christ ist, feststellt, dass im Laufe der Zeit der letzten Jahre eine total verdrehte Sicht von Liebe entstanden ist. Die romantische Liebe, das zu bekommen, wird so hoch gehängt und von ihr wird so viel erwartet, dass sie alles irgendwie auf den Kopf stellt. Und ich möchte nochmal weiter zitieren. Er schreibt dann, jeder erfahrene Psychologe und Therapeut kann ein trauriges Lied davon singen, welche seelischen Verwüstungen der Götze Liebe hinterlässt. Denn die Heilserwartung kann sie nicht erfüllen. Zu den Kollateralschäden der Ersatzreligion Liebe gehören aber auch die vielen Menschen, die alleine sind. Ihr Leben wird als defizitär wahrgenommen. Man vermutet, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Dass jemand freiwillig einen anderen als den Weg in die Partnerschaft, einen anderen Weg als den in die Partnerschaft geht, ist schlechterdings unverständlich. Dass jemand einen geeigneten Partner nicht gefunden hat, gilt als sein ganz persönliches Versagen. So oder so, er hat von seiner Umwelt bestenfalls Mitleid zu erwarten. Der Mythos der romantischen Liebe ist eine schlimme Lüge, schreibt er in dem Artikel dann und zitiert einen amerikanischen Psychiater. Als Psychiater tut es mir im Herzen weh, fast täglich sehen zu müssen, welche Verwirrung und welches Leid dieser Mythos anrichtet. Millionen von Menschen verschwenden ungeheure Menge an Energie mit dem verzweifelten und vergeblichen Versuch, die Realität ihres Lebens mit dem unrealistischen Mythos Liebe in Einklang zu bringen. Krass. Und mir ist aufgefallen, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, ich weiß nicht, wie oft an einem Abend, wenn man Fernsehen guckt, in den Werbepausen, die Werbung von Parship kommt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single bei Parship. Als hätten wir kein größeres Problem. Ich weiß, dass es Einsamkeit gibt und ich weiß, dass das eine Riesenchance ist. Aber das ist so hochgehängt und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Sicht der Liebe zu einem Mythos geworden ist und dass das eine verdrehte Sicht ist, die die Erwartungen niemals erfüllen wird und verbreitet durch Filme, Internet, was auch immer. Und in all diesen unterschiedlichen Mythen und Verdrehungen und Verwirrungen, das war ja nur eins jetzt, ist Gott unglaublich wichtig. Seine Gedanken über Liebe und Beziehung und Sex sind erlösend und befreiend und nicht einengend und prüde und total überholt. Ich glaube, wir müssen wieder einen Schritt zurückgehen und aufhören, unsere Kultur und den Ist-Zustand als Bewertungsmaßstab für Gottes Gedanken zu nehmen. Ich glaube, andersrum passt der Schuh. Indem wir von Gottes Maßstäben unsere Kultur und unsere Prägung und die Mythen anschauen und entlarven. Aber das fordert ganz schön heraus. Wie möchte Gott unsere Gedanken korrigieren? Wenn er es möchte. Und ich fand es interessant, weder Gesetzlichkeit, du darfst nicht und du sollst nicht, noch Gleichgültigkeit, du darfst alles, alles ist egal, ist hier der richtige Zugang. Gott zeigt uns ein Beispiel seiner perfekten Liebe. Das macht Gott. Er relativiert nicht und er kommt nicht mit Gebot oder Verbot, sondern er zeigt uns ein Beispiel seiner perfekten Liebe zu uns. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Was sagt Paulus hier? Er gibt uns nicht irgendwie nur konkrete Handlungsanweisungen, macht es so oder macht es so. Das ist es, was wir wahrscheinlich am ehesten bei Gott und bei Kirche erwarten würden. Mach das nicht und dann oder mach das und dann. Was wir bekommen, ist eine Orientierung durch ein perfektes Vorbild für diese Liebe. Und der Fokus in diesem Text wird immer enger. Vom Allgemeinen hin zum ganz Konkreten. Wenn ihr wissen wollt, wie perfekte Liebe aussieht, dann schaut aufs Kreuz. Schaut auf Jesus und das, was da passiert ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese perfekte Liebe ganz konkret in euer Liebesleben, in eure Beziehungen einfügen wollt, dann schaut aufs Kreuz und schaut auf Jesus. Seine Liebe ist eine Liebe der absoluten Selbsthingabe. Den Höhepunkt seiner Liebe hat er am Kreuz gezeigt, um Beziehungen zu ermöglichen. Beziehung zu Gott und dann Auswirkungen auf die Beziehung zu anderen Menschen. Er hat gerne in diesem Moment seinen eigenen Vorteil hinten angestellt. Jesus hat nicht gefragt am Kreuz, was habe ich davon? Sondern er hatte im Blick, was wir davon haben. Die Liebe, die unseren Freundschaften, unseren Ehen, unseren Beziehungen, die wirklich tragen kann, ist nicht die sentimentale Liebe, sondern die Liebe der Selbstaufgabe und der Hingabe. Und ich glaube, ich bin hier ganz am Anfang. Wie kann ich dir dienen? Was kann ich dir Gutes tun? Das sind die Fragen, die eine Liebe der Hingabe prägen und ausmachen. Und nicht, es ist aber mein Recht, das. Oder ich will aber. Und das funktioniert in allen Umständen, egal was deine Lebenssituation gerade ist. Diese Frage funktioniert immer. Dann geht es bei Sex nicht mehr nur um die eigene Erfüllung, sondern um die Erfüllung meines Ehepartners. Dann geht es als Single nicht mehr nur darum, dass ich Opfer und dass da ein Defizit da ist, sondern um die unglaublich vielen Möglichkeiten, die da drin stecken. Dann geht es darum, dass ich manche Lebensträume aufgeben muss, wenn wir Kinder haben. Und dass ich manche Lebensträume vielleicht aufgeben muss, wenn es darum geht, einen Partner zu pflegen, dem ich verbindlich zugesagt habe, bis der Tod uns scheidet. Das fordert eine enorme Selbstaufgabe, die Bereitschaft, so ein Versprechen zu geben. Aber ich glaube, es ist diese Art der Liebe, die unsere Beziehungen brauchen. Und das weiß Jesus. Und deswegen sagt er uns das. Ja, er hat was mit Beziehungen zu tun, egal wie unterschiedlich unsere Situation ist. Und vielleicht bist du voller Sehnsucht, voller Fragen, voller Verunsicherung und vielleicht findest du diese Antwort auch nicht wirklich zufriedenstellend jetzt. Und ich glaube, dann gilt wieder Vers 1, dann schau auf Jesus. Und schau darauf, was er für dich getan hat. Dort, und ich glaube nur dort, gibt Gott uns ein echtes Vorbild für wahre Liebe und das verändert. Und ich glaube, damit das praktisch wird, hat Gott den Rahmen der Kirche erfunden, der Gemeinschaft. Ein Rahmen, in dem veränderte Beziehungen von Gottes Liebe gezeigt werden. Weg von den Mythen, weg von den Verdrehungen hin zu einem Glauben, der Einfluss auf unsere Beziehungen hat. Ein Rahmen, eine Gemeinschaft, in der wir gemeinsam ringen und beten und wachsen wollen und uns gegenseitig tragen können in unseren Situationen. Nutzt die Kleingruppen. Und wenn ihr noch in keiner Kleingruppe seid, geht nachher zu Toni. Nutzt die Kleingruppen, um euch zu fragen, wie geht es dir damit? Und dann geht nicht nach Hause und sagt, ich kam heute Abend nicht vor, weil ihr euch einfach nur freut, dass die anderen vorkamen. Ein Ausdruck dieser Liebe und eine Auswirkung auf unsere Beziehungen. Tauscht euch darüber aus, was Gott mit euren Beziehungen, mit Sex, mit Sehnsüchten, mit Frustration, mit Wünschen, mit Fantasien zu tun hat. Und lasst euch nicht erzählen, ihr seid allein mit euren Gedanken. 100% derer, die bei euch sind, haben die gleichen Gedanken. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir das verstehen. Dass wir aufhören, Theater zu spielen. Das ist keine Augsburger Puppenkiste, das ist eine Kirche hier. Lasst euch Gottes Wort, lasst Gottes Wort zu euch sprechen. Lasst euch gemeinsam herausfordern, lasst euch gemeinsam ein auf das Ringen, wo wir mehr von unserer Kultur als von Gottes Ansprüchen geprägt sind und wo wir vielleicht auch umkehren müssen. Gott hat uns als seine Ebenbilder für Gemeinschaft, für heilsame, für offene, für vergebende, für lernende, für unterstützende Gemeinschaft gemacht. Und damit können wir hier in unserer Stadt ein Bild werden für etwas viel Größeres. Und einfach nur in unserem Miteinanderleben auf Gott hinweisen. Das war der Versuch, eine Basis zu legen, auf der wir in den nächsten Wochen uns einzelne Themen speziell angucken. Und ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, du behauptest von dir, der Schöpfer zu sein. Und damit behauptest du, dass du alles weißt, was für uns gut und notwendig ist. Hilf uns, das, was irgendwie so nicht zu verstehen ist, zu verstehen. Und Herr, bitte führe uns in Gemeinschaften, die uns auffangen und weiterbringen und tiefer wachsen lassen. Und mach uns gemeinsam als Kirche, als Kleingruppen, als Einzelne zu Bildern, die etwas von dir zeigen. Herr, manches davon kann ich ganz schwer nur schlucken, weil ich meine Realität kenne und ich danke dir, dass es Gnade gibt und dass du gesagt hast, das ist ein Text für deine Realität, Steffen. Und das sind gute Nachrichten für eure Realität als Kirche. Herr, mach uns zu Bildern, die auf dich hinweisen. Ich bete für die, die damit nichts anfangen können, weil sie verletzt sind, weil das so weit weg scheint von ihrer eigenen Realität. Herr, erweis dich als der, der du behauptest, als Schöpfer und als Retter. Und schenk uns den Mut, auf andere zuzugehen und Situationen anzugucken, mit denen wir nicht zufrieden sind. Herr, mach uns zu einer Gemeinschaft, die lernt, ehrlich zu werden. Und danke, dass wir vor dir ehrlich sein können, dass es gar nicht anders geht, weil du uns durch und durch kennst. Danke, Herr, dass du unser Vorbild bist und dich für uns hingegeben hast, ohne dass du was davon hattest. Hilf uns dir, das nachzumachen. In unseren Ehen, in unseren Familien, an unserer Arbeit, in unserer Unzufriedenheit, in unseren Sehnsüchten. Dir zur Ehre, Herr. Amen.